Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Wäre die Ersatz-Bundesratswahl von der Mitte eine Netflix-Serie, wäre sie definitiv ein Riesenerfolg. Mit unerwarteten Wendungen, Intrigen und ganz viel Drama. Doch zum Nachteil von der Mitte ist es leider keine Serie, sondern die harte Realität. Mit Ach und Krach bringt die Partei zwei Kandidaturen für die Nachfolge von Viola Amherd stand. Es sind zwei Namen, die erstaunen wie auch überraschen. Der Markus Ritter, der Bauernpräsident, und der Martin Pfister, der unbekannte Zuger Regierungsrat. Eine Frauenkandidatur war weit und breit nicht in sich, trotz grossartiger Ankündigung der Mitte-Frauen. Was sagt das Wahlfiasko über die Mitte aus und wie wird das die Wahlen 2027 beeinflussen? Was bedeutet es für kommende Bundesratswahlen und die Vertretung von Frauen in der Regierung? Ist das Amt vom Bundesrat zu unattraktiv geworden? Oder liegt es vielleicht doch eher am unbeliebten Verteidigungsdepartement? Über das und vieles mehr reden Camilote und ich zusammen mit unserem heutigen Gast Lukas Golder. Er ist Politikwissenschaftler und Co-Leiter vom Forschungsinstitut GFS Bern. Hoi Lukas, schön bist du heute da.
Hallo zusammen, merci vielmals für die Einladung.
Am Mikrofon ist Maria Rachel Cano, das bin ich. Und das ist eine neue Folge Nebelspalterinnen.
Ich würde sagen, wir starten gerade, weil was im Vorfeld für mich wie eine beschlossene Sache gewirkt hat, entwickelt sich jetzt zum Polit-Thriller. Der Gerhard Pfister, noch Präsident der Mitte, steht nicht als Bundesratskandidat zur Verfügung. Weitere grosse Namen wie Martin Gandinas oder Philipp Bregi haben abgesagt. Eine Frauenkandidatur ist vergeblich gesucht worden. Und jetzt, ich glaube, für uns zwei Journalistinnen ist das doch ein Fiasko. Lukas, wie schätzt du das ein als Politikwissenschaftler, die ganze Situation?
Für mich ist es ein gewisses Laientheater. Mir war nicht so vorbereitet. Es war ein sehr überraschter und sehr kurzfristiger Rücktritt von Viola Amherd. Und da ist man gerade ins Glatteis von der Parteiführung und auch Strukturierung der Partei. Insbesondere, weil halt Gerhard Pfister auch schon gerade kurz vorher seinen Rücktritt hat gegeben. Dann war es extrem schwer, da quasi die Linie wieder zusammenzubringen. Es ist für mich ein bisschen ein Laientheater, aber mit einem Blick auf Deutschland, wo ja staatlich finanzierte Parteien sind, die sehr viel besser organisiert sind, muss ich sagen, wenn ich so ein bisschen sehe, was für Pläne bei der FDP sind geleakt worden oder wie die CDU versucht, irgendwie einen neuen Spin kurz vor den Wahlen zu geben im Asyldossier, muss ich sagen, also es braucht auch mit viel mehr Professionalität und viel mehr Parteistäbe können Fiasko passieren, wenn man das so sagen will. Für mich ist es ein bisschen ein Laientheater. Viele Parteien haben in den letzten 10, 15 Jahren gelernt, wie extrem wichtig das ist, was da passiert. Das interessiert die Leute enorm, ob schon, dass sie nicht dürfen wählen. Und dann muss man quasi können aus der Schublade fast jeden Tag etwas ziehen, um so einen Fall, wo er funktioniert. Und dann ist es eine riesige Chance für die Partei. Die SP hat im zweiten Anlauf, wo es um Nachfolge von Alain Berset gegangen ist, die Plattform genutzt, hat sich massiv verbessert. Die FDP hat es schon sehr gut hergebracht. Und ja, jetzt bei der Mitte würden wir das nächste Mal sehen, wenn es soweit ist, ob sie auch jetzt aus dieser Geschichte können ihre Lehre ziehen können.
Eine wichtige Rolle bei dem Ganzen haben ja die Mitte Frauen gespielt, die von Anfang an sich ja in die Diskussion um die möglichen Nachfolger hineingemischt haben. Ist es vielleicht so, dass die Frauen bei der Mitte zu hoch gepokert haben und jetzt mit gar nichts in den Händen dastehen?
Für sie ist es besonders schwierig. Man muss auch wirklich die verschiedenen Figuren dann nachher noch anschauen, die hier im Spiel sind. Auch Frauen auf der Seite auch zum Beispiel vom Sekretariat von der Partei ist eine Frau an der Spitze als Generalsekretärin. Und dann hat es Leute gegeben, die sich öffentlich geäussert haben, Leute, die sich immer wieder geäussert haben, Leute, die, also Frauen, die die eigentlich angekündigt haben, es könnte eine Kandidatur kommen und dann gleich keine ist gekommen und irgendwo am Schluss waren sie fast die grössten Verliererinnen gewesen, weil man hat sich sehr gut vorstellen eine dritte Person zu haben, die eine Frau ist in einem Ticket, wo vielleicht auch durchaus zwei Männer hätten können sein. Aber es war halt die Auswahl und die Situation extrem unangenehm gewesen. Und gerne kann ich daran erinnern, dass Isabelle Chasse wahrscheinlich am besten vorinformiert war, weil sie hat am schnellsten gesagt, sie hätte keine Lust zu haben auf das Amt. Und ich denke, Viola Amherd hat mit ihr geredet, weil sie wäre natürlich eine hervorragende Kandidatur gewesen. Ich glaube, hat kaum jemand Zweifel an der Tragfähigkeit von ihr, wenn man ihre Leistung bei der PUC sieht, wie sie das in kurzer Zeit die höchste Professionalität geschafft hat, muss ich sagen, das wäre unbestritten in meiner Wahrnehmung eine tolle Kandidatur gewesen. Und das heisst, es kommt halt auf einzelne Personen an, auf einzelne Frauen, die vielleicht ein bisschen die Tribüne gesucht haben. Vielleicht hat man ein bisschen eine Retourkutsche gemacht wegen der Geschichte um das C. Vielleicht hat man gewisse Sachen nicht aufgearbeitet. Das sind alles Geschichten, die jetzt alle in die Öffentlichkeit kommen, die nicht dorthin gehören. Ich denke, es wäre sicher viel besser gewesen, viel weniger offensiv zu kommunizieren. Und dann hätte man in dieser ruhigeren Situation vielleicht auch eine tolle Kandidatur präsentieren können, die uns alle überrascht hat.
Du hast vorher gerade angesprochen, also das Generalsekretariat, und darum hat es ja ein grosses Drama gegeben. Die dreckige Wäsche ist draussen in der Öffentlichkeit gewaschen worden. Aber man sieht es ja auch ein bisschen nachher, dass aus dem Grund der Gerhard Pfister ja, sich selber aus dem Rennen genommen hat. Und könnte, wenn man weitergeht, sogar sagen, ja, dass die Mitte-Frauen, der Gerhard Pfister, der ja schon seit Jahren als Bundesratskandidat gehandelt wird, eigentlich zurückgezogen hat.
Ich würde sagen, sogar so böse, dass die Mitte-Frauen mit dieser Geschichte zusammen und das Generalsekretariat ihn öffentlich abgesagt hat. Dass man wirklich gesagt hat, man möchte diese Geschichte zuerst aufarbeiten und vorher gibt es keine Unterstützung.
Und er, der ja seit Jahren einfach auch jetzt die Fusion von der BDP und auch natürlich das Rebranding von der CVP zu der Mitte erfolgreich eben im Wahljahr 2023 bestanden hat, schießt sich jetzt die Partei nicht ein bisschen selber ins Bein, indem sie einen so einen valablen Kandidat eigentlich ja, ein bisschen vernichtet.
In der Öffentlichkeit hat das eindeutig, ist das als Intrige gekommen, die von den Frauen und von der Frauenorganisation auch inszeniert war in der Öffentlichkeit. Vielleicht hat er aber schon früher entschieden, nicht gewählt zu werden, aber es kann auch vor allem auch sein. Und diesen Gedanken muss man schon immer haben. Er weiss genau, wo er sich auch außerhalb von den jetzt Frauen, die sich öffentlich geäußert hat, aus der eigenen Fraktion, auch noch Feinde geschaffen hat. Und er hat genau können sich ausrechnen, besser als wir alle, was die Chancen sind, dass er auf das Ticket kommt. Da habe ich verschiedene Sachen gehört. Als Parteipräsident wäre es doch eine rechte krasse Desavouierung gewesen, ihn nicht aufs Ticket zu nehmen und übergewählt wird. Und dass er relativ spontan noch über den Tagesanzeiger seine Nichtkandidatur hat bekannt gegeben. Man sieht, der Druck ist riesig, musste riesig sein, auch auf ihn. Aber wie genau die Geschichte war und welcher Dominostein zuerst gefallen ist, wissen wir nicht. Aber es war eine Intrige von einem Thema, wenn man jetzt quasi die Situation im Sekretariat anschaut, wo immerhin schon ein gewisser Untersuchungsbericht vorgelegen ist. Also es ist nicht so, dass man hat versucht, von der Parteiführung her, das irgendwie unter den Tisch zu wischen. Also ist es durchaus bei mir auch als Intrige wahrgenommen worden, wo nachher zum Schluss zum Schaden von allen war, also im Umfeld von der Mitte.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Gerhard Pfister fast der Gewinner in dieser Sache ist, weil es hat ja doch gewisse Artikel gegeben, die jetzt gesagt haben, Gerhard Pfister muss jetzt doch kandidieren, er soll doch bitte kandidieren. Es hat sehr viele negative Artikel eben über die Mitte Frauen gegeben, auch über die Kommunikation, die sehr schlecht gelaufen ist, dass man ja das Korrigendum hat müssen rausgeben für Nachrichten, dass man doch hinter den Kandidaten steht. Dann redet man ja von einem angeblichen Maulkorb für die Mitte Frauen. Sie sollen sich nicht mehr äußern dazu. Für mich sind die Mitte Frauen so ein bisschen die Verliererinnen in dieser ganzen Geschichte. Darum nimmt es sich Wunder, wie siehst du das? Schadet das negative Bild, das man jetzt von der Mitte Frauen hat, Kandidaturen von Frauen in der Zukunft bei der Mitte oder allgemein, ist das eher ja, ein Schaden gewesen, den man da angerichtet hat für Frauenkandidaturen?
Ich glaube, es ist besonders, man ist als Frau in einer Machtposition, in einer besonders harten Situation. Meistens sind die Strukturen so, dass sie die von Männern geschaffen sind und nach Männerrezepturen auch ein bisschen funktionieren. Und wenn Leadership ins Spiel kommt, jetzt in der Co-Leadership, wenn man sagt, Parteipräsident, der extrem forsch vorwärts ist gegangen, Generalsekretärin, die den Kurs unterstützt hat, wo gegen aussen ja quasi die ganze Geschichte relativ erfolgreich dargestanden ist. Auch das ist eine Frau in einer Führungsposition. Und da ist um dieser ganzen Karussell ist es darum gegangen, was machen die Frauen, wie gut kommen die Frauen auf die Ticket rein, was für Kandidaturen können sie präsentieren. Und dann ist quasi wirklich so ein bisschen der Eindruck geblieben, dass man eben in diesem Milieu sich selber geschafft hat und eben genau der öffentliche Druck, wo man jetzt quasi von sich plötzlich gegen die Frauen gewendet hat, zuerst eher gegen das Sekretariat und gegen das Parteipräsidium, das pendelt dann so um, aber der öffentliche Druck ist genau etwas, wo glaube ich, Frauen nachher noch mehr ausgesetzt sind, weil sie meistens in einer Minderheitsposition sind oder besonders exponiert sind, die Ansprüche in diesen Systemen besonders hoch sind. Und das schadet nachher quasi von mir aus gesehen auch der Lust, wie es Isabelle Chasson eben auch gesagt hat, die ich als absolute Top-Kandidatur würde einschätzen, von außen betrachtet, dass sie nachher eben die Lust nicht haben. Und das zu durchbrechen ist extrem schwierig, weil die Medienaufmerksamkeit und die Schärfe, wie schnell dass man sich irgendwie auf Urteile auslässt, ist extrem hart. Und klar, das gilt für Männer auch, aber Frauen in so Positionen sind nachher vielleicht noch eher weniger motiviert, die Strukturen so aufzubrechen, dass sie in meinen Augen auch fairer sollten sein. Wie soll fair sein, was das für eine Milizorganisation ist, weitgehend Milizorganisation Frauen in der Mitte und welche Strukturen dazu geführt haben, dass vielleicht, und welche Geschichten, die vielleicht gar nicht mit Frau und Mann zu tun haben, dass es zu diesem Crash in der Öffentlichkeit ist gekommen.
Wenn man sich jetzt aber die Absagen anschaut, dann haben nicht nur Frauen abgesagt, sondern auch viele, viele Männer. Und oft, es war schon auffallend, war der Grund die Familie. Ist denn das Amt vom Bundesrat so unattraktiv geworden für eben Familienväter oder Mütter? Oder hat es damit zu tun, dass das VBS hat übernommen werden
musste? Ich glaube, das Amt ist zwar einigermaßen gut bezahlt, man hat ein sehr schönes Renommee, aber man gibt extrem viel ab. Also man hat wirklich eigentlich in diesen Mitte von 8 bis 10 Jahren, wo man in diesem Amt ist, eigentlich fast keine Freiräume mehr. Und man ist wirklich ein bisschen fremdgesteuert und man hat einen unglaublichen Druck, den man immer wieder aushalten muss. Inhaltlich, personell, in Struktur und auch in Bezug auf die Familie. Wenn man denkt, 8 bis 10 Jahre, Kindheit ist eben endlich, die hört mit 18 spätestens auf. Und dann habe ich grösstes Verständnis auch für Männer, die sagen, Prioritäten müssen auch noch ein bisschen bei der Familie liegen. Ich muss auf der anderen Seite auch sehen, dass schon das Nationalratsmandat, besonders auch das Ständeratsmandat, schon eine unglaubliche Zusatzbelastung ist, weil die meisten nebenan eben noch irgendein Privatleben haben, extrem viele Verpflichtungen für die Partei müssen wahrnehmen und noch ein Berufsleben auch noch versuchen, irgendwie durchzupoken. Die Pensen, die die Leute leisten, sehr oft Stunden, die nicht direkt bezahlt sind oder entschädigt, das ist schon an sich auf diesem Niveau extrem beeindruckend.
Ist das aber nicht schon immer so gewesen? Und also darum erstaunt es mich so, dass jetzt gerade bei dieser Mitte-Bundesratswahl das plötzlich extrem aufkommt und vorher wie noch nie so extrem im Bild ist oder ein Thema ist.
Wir haben vorhin über Strukturen geredet, die jetzt zum Beispiel für Frauen einfach noch nicht so gebaut sind, dass sie gut passen und dann muss man umso mehr quasi sich Freiraum schaffen und ist umso mehr unter Druck. Das ist so eine Struktur, die natürlich klassischerweise bis weit in die 1990er Jahre einfach typischerweise ein Mann war, der das Amt erfüllt hat und mit diesen ganzen Verpflichtungen. Und die Frau hinter quasi die Familie hat Familienaufgaben wahrgenommen und so schön, wie man immer gesagt hat, den Rücken gestärkt. Die Situation ist vorbei. Mhm. Also, und in dieser Hinsicht ist eben heute Familie ist eine gemeinsame Idee und eine gemeinsame Vision, die man verfolgt, für Männer wie für Frauen. Und man probiert das als Gesamtheit auch zu leben. Und das stellt typischerweise auch an konservative Männer mehr Ansprüche. Und ich finde, das ist eigentlich schön. Aber es zeigt, dass das System Bundesrat im Bundesrat sein eben genau nicht so gebaut ist. Und diesen Widerspruch haben wir jetzt öffentlich gehabt. Aber da ist natürlich bei jeder Person, die die Chance auf ein Bundesratsmandat hat, ist natürlich im Hintergrund vielleicht schon hinderlich, dass man überhaupt sich entscheidet, eine Familie zu gründen.
Reden wir noch über das VBS. Ich meine, wir nehmen an, dass es wird ums VBS gehen. Ich rechne jetzt nicht da mit grösseren Überraschungen. Hat das nicht einen Grund gespielt, dass Kandidaten gesagt haben, hey, ich möchte zwar Bundesrat werden, aber die Aussicht ist jetzt halt einfach das VBS. Das ist nicht mein Moment.
Es kann sein, dass Einzelne, die abgesagt haben, das vor Augen hatten. Aber dem kann man schon entgegenhaben, dass es an Bedeutung sicherlich gewonnen hat, ohne jeden Zweifel. Dass der Zustand, den man im Moment diskutiert, so ist, dass man fast nur noch gewinnen kann. Das muss man immer auch sehen. Es ist viel angenehmer, in eine schwierige Situation zu kommen und zu sagen, ich räume auf, anstatt zu sagen, es läuft alles perfekt. Und dass die Chance hat man, weil in der Öffentlichkeit kritisch diskutiert wird im Zustand. Und dass es mehr muss gehen, dass mehr auch Projekte zum Durchbruch kommen. Das ist eigentlich eine riesige Chance. Und nicht zuletzt ist es auch so, dass man halt, wenn man wirklich darauf spekuliert, Bundesrat und Bundesrat zu werden, muss man das Momentum nutzen. Und dann hat man vielleicht nach 2 Jahren gleich auch eine Situation, wo man sagt, das ist ein guter Moment für einen Wechsel. Wie die Elisabeth Baumschneider das vorgemacht hat, ich finde, das ist absolut legitim gewesen, dieser Wechsel. Und die Möglichkeit hat eine Person nach 2 Jahren wahrscheinlich auch, weil wir doch bei den nächsten Wahlen mit 2 Rücktritten rechnen können. Ich denke, das ist angedenkt, dass Ignazio Cassis und der Guy Parmelin dann nachher in der nächsten Legislatur nicht mehr als Bundesrat werden sich stellen.
Also so wie es jetzt ein bisschen von dir tönt, ist das VBS nicht der Hauptgrund gewesen, warum das so viele Leute abgesagt hat, sondern wirklich auch, ja, weil andere Prioritäten oder weil sich auch das Bundesratsamt einfach nicht perfekt eignet für gewisse Familienaufgaben. Aber trotzdem, wenn wir uns jetzt anschauen, wer steht auf dem Ticket? Das ist der Martin Pfister und der Markus Ritter. Ich habe es in der Anmoderation gesagt. Jetzt nicht die Namen, die man unbedingt erwartet hat. Und es gibt nicht nur Kritik an diesen 2 Kandidaten, sondern auch an dem Ticketsystem. Und es kommt ja nicht zum ersten Mal vor. Wir haben ja schon bei anderen Wahlen gesehen, dass die Leute, also vor allem die Bundesversammlung selber, gar nicht zufrieden ist mit diesem System. Und trotzdem wird das System immer, also man redet ja fast von Diktatur, konsequent durchgeführt.
Ja, würdest du sagen, dass sich Parteien so, ich meine, das hat mir wegen Christoph Blocher vor allem in der SVP ja eingeführt, so jetzt Jahre später, haben sich Parteien mit dem Ticketsystem wirklich einen Gefallen da?
Also ich glaube, das Ticketsystem ist eine Herausforderung und in dem absoluten Druck, den die SVP aufgezogen hat, wo sie auch in einer Art Konflikt zu der Freiheit, wo gemäss Verfassung alle Mitglieder von der Bundesversammlung haben zum Wählen, der Druck, der hat geschadet. Ich glaube, das ist schwieriger geworden. Es sind giftigere Prozesse, wo dann eine Kandidatur aufgebaut wird, die Tickets definiert werden. Und man hat den Eindruck von aussen, dass es eben häufig auch so ein bisschen um abgekartete Spiele und Taktiken und extra schwächere Kandidaturen und so Sachen geht. Und das ist von mir aus gesehen unwürdig. Wir müssten die Besten haben. Jetzt aber die Besten, das ist eben von mir aus gesehen sehr stark von Kriterien abhängig. Und für mich das erste Kriterium ist die Partei. Das ist für mich fast wie logisch in der Art, wie wir aufgestellt sind. Und da ist halt zum Beispiel auch das Geschlecht das Kriterium geworden, das heute mehr Bedeutung hat. Ich finde, es ist fair, dass das auch ein Kriterium geworden ist, neben Regionalität, Kantonszugehörigkeit, Momentum, das man hat, vielleicht in Fraktion, Positionierung, die man hatte, der Rucksack, den man trägt, hat man schon können, irgendetwas ausweisen, hat man schon irgendwo in der Politik oder anderswo gewisse Verantwortungspositionen gehabt. All das spielt eben in diesen Tickets eine Rolle. Und man hat jetzt aber von mir aus gesehen, im Taktieren zu viel Raum gegeben und Auswahl von der Besten zu wenig Raum. Das stört mich schwer, das finde ich wie auch schade. Aber ich glaube, dass das Parlament durchaus immer noch die Freiheit hat, eine Überraschung zu schaffen. Das schließe ich auch bei diesen Wahlen nicht aus. Und das zeigt, man muss halt auch kreativer werden, wenn man wirklich das sich so daran ärgert. Aber man muss ein bisschen zurückrudern, was der Christoph Blocher mit einem Interview eben schon gesagt hat, dass quasi der kategorische Ausschluss aus der Partei ist natürlich extrem eine harte Massnahme, weil Leute, die 20 Jahre in der Partei sind, die wissen, dass sie Freundschaften, sie Netzwerke und man will dort nicht einfach zur Persona non grata werden. Und dieser Druck ist extrem und Freiheitsparlament, das ist so eine Person, die das Gefühl hat, die SVP-Person passt uns besser. Das finde ich, das sollte man ein bisschen entspannter sehen.
Und wie würde es denn aussehen? Du hast im Vorgespräch etwas angesprochen von ja, so einer Leadership-Ausbildung in der Politik. Wie funktioniert das genau?
Das ist einfach, das Management ist quasi wie eine Lehre geworden. Also quasi wie das Management in der freien Wirtschaft passiert. Da hat man wie Vorstellungen. Man hat aber viel zu wenig Vorstellungen, was eigentlich Führen in der Politik ist. Und es gibt so eine Initiative, die nennt sich LEIP, L-E-I-P, Leadership in Politics. Und dort versucht man, Kriterien zu finden, die wirklich eben für politische Führung wichtig sind. Man versucht dort auch Sachen wichtig zu werden, die eben ausserhalb von der klassischen Vorstellung ist, wen wähle ich jetzt als Parlament oder als Volk bei einer Volkswahl. Und das wären Kriterien, Sachen, die mir wichtiger scheinen, als das, was immer diskutiert wird. In diesen Kriterien, in diesen Ticket-Diskussionen kommt von mir aus gesehen Qualität im Führen, im politischen Führen viel zu kurz.
Was wäre denn für dich gerade so das wichtigste Kriterium für einen neuen Bundesrat, was bräuchte?
Mein persönlich Wichtigste ist Kollegialität, respektive im Konkordanzsystem sozusagen eine Rolle wollen, in diesem siebten Gremium wahrzunehmen. Das finde ich unglaublich wichtig, weil wir haben eine Art ein Kartell, ein Machtkartell, was sagt, die vier Parteien sind jetzt. Und wir wollen unbedingt einen Sitz mehr und die wollen einen Sitz weniger und so. Und dann ist es wie eigentlich kartellistisch definiert bei diesen sieben Sitzen. Und dann ist logischerweise Parteizugehörigkeit ist klar und dass die Vorauswahl von Fraktionen kommen soll, finde ich, ist völlig legitim. Aber dass man nachher in diesem Kontext eigentlich sich muss wie fast bekennen als Persönlichkeit, dass man in diesem Gremium die Rolle ernst nehmen und dass man das auch auf Herz und Nieren prüft, als ein Baustein, der eben gute Führung in unserem System ausmacht. Und dort ist ja das Assessment, würde eben dann nachher die folgerichtige Konsequenz sein, dass es irgendeinen Prüf Kriterienkatalog gibt, wo man sagt, das ist gute Führung und wir haben eine Person, die wir jetzt hier vorstellen, die hat das Profil, die ist vielleicht in dem ein bisschen weniger top, aber dafür ist sie in der Sprache sehr gut und sie ist sehr kollegial ausgerichtet, die Kandidatur. Sie kann mit anderen Leuten sehr gut funktionieren nach dem Assessment-Prinzip und das wären Informationen, die ich eben auch in aller Transparenz gut finde. Im Gegensatz zu dieser Ticket-Diskussion, wo man so das Gefühl hat, irgendwann wird der geklickt, ja, es ist der 8:8 gewesen, haben wir gesehen, das 3er-Ticket, dann ist der wieder 10:12 und dann ist der die rausgefallen und so wie man es ein bisschen gehört hat. Das wirkt für mich nach Klüngelei, das nach regionaler Taktik oder irgendwie Machtgepoker. Und das könnte man viel transparenter machen. Das fände ich wichtig, dass es Parteien sollen sein und Fraktionen, die es auswählen, finde ich in unserem System eigentlich recht klar.
Ja, also du hast das angesprochen, dass ja, das Machtkartell und geht, sag mal, nach der langen Messe wird es ja sehr hoch gehalten. Und auch im Vorfeld hört man immer, ich werde jemand anders wählen, eine wilde Kandidatur. Zum Beispiel hat ja, du hast angesprochen, der Christoph Blocher oder Daniel Josic haben gesagt, man soll einen wilden Kandidat wählen. Gut, der Christoph Blocher hat sich dann noch selber als Kandidat vorgeschlagen. Der Daniel Josic hat er
Werner Salzmann
genau vorgeschlagen. Und wenn man sich jetzt das so ein bisschen anschaut, wird sich die Geschichte wiederholen und es kommt so zu einem Überraschungsgut, wie das ja zum Beispiel in der SP-Bundesratswahl der Fall war, wo der Josic ja viele Stimmen gemacht hat und dann nicht für ihn ist gegangen ans Rednerpult und gesagt hat, er steht nicht zur Verfügung. Also könnte es sein, dass aus dem Gerhard Pfister ein Josic 2.0 wird am 12. März?
Ja, klar, spekulativ. Was klar ist, wir haben gewisse Wahrscheinlichkeiten von Überraschungen. Das ist so. Wir können nicht hineinsehen in die einzelnen Personen. die Leute, die zum Teil die Kandidaturen gar nicht kennen, können sich alle freie Meinung bilden, gemäss Verfassung auch frei wählen. Wir sehen dort nicht rein. Überraschungen sind aber nicht auszuschliessen, finde ich an sich in dieser Logik. Und man kann mit gewisser Spannung auf was passiert heranschauen. Die Expertinnen und Expertinnen, die das schätzen auf 50+1, die gehen aber schon recht stark davon aus, dass eine von diesen beiden Kandidaturen wird sein. Die Aussenseite-Chancen von Martin Pfister sind allerdings höher, jetzt gemäss der Expertinnen-Schätzung oder Prognose, als der typische Aussenseite-Chance hat. Also normalerweise etwa 20%, und jetzt ist es gegen 40%, die sagen, oh, es könnte auch der Aussenseite Martin Pfister sein. Als Favorit gilt dort im Moment Markus Ritter. Und eben Überraschungen sind vielleicht bei 5%. Und wir wissen wirklich nicht, was da könnte passieren, dass es in die Richtung geht.
Der Gerald Pfister hat ja abgesagt, aus dem Grund, dass er nicht so einen grossen Gemögigkeitsfaktor hätte. Wie siehst du das bei den anderen zwei Kandidaten? Und welche Rolle spielt tatsächlich der Gemögigkeitsfaktor bei den Parlamentariern, wenn sie dann sich für einen oder den anderen oder einen dritten entscheiden?
Der Gemögigkeitsfaktor ist vor allem ein Ausdruck von der sprachlichen Finesse, die der Gerald Pfister immer wieder schafft. Ich bin dort sehr viel kritischer. Das hat zwar irgendwie recht gepasst in dem Moment, aber ich hoffe, dass in diesen Hearings von den Fraktionen schon ein bisschen auch um Inhalt geht und um eine Art Assessment, wo man nicht dürfen zuschauen von aussen, aber wo gleich auch ein bisschen um mehr geht als um Gemögigkeitsfaktor. Aber es ist schon so, dass die grossen Favoriten, die man schon weiss, Martin Candinos, Gerald Pfister, wäre es das bei Mitte gewesen, oder auch Favoritinnen, die sind natürlich, die haben schon ein gewisses Standing im Parlament. Und wenn dann die plötzlich einem nicht grüssen oder jemand neu gewählt ist und man kennt die Personen nicht, dann kann natürlich schon sein, dass man so in einen Anti-Reflex hat und sagt, das ist eine ein bisschen arrogante Persönlichkeit. Und das kann schon sein, dass der Gemögigkeitsfaktor eine gewisse Rolle spielt. Aber ich finde, was man eben darf verlangen, und das würde ich dann sagen, Konkordanzfähigkeit, das wäre meine absolute Anforderung. Das sind eben genau Leute, die Gentlemen sind, zum Beispiel als Männer, wo man weiss, die haben sich zwar immer sehr klar geäussert politisch, aber sie sind fähig, mit anderen zusammenzuarbeiten, über Parteigrenzen aus. Und bei Frauen, würde ich jetzt mal sagen, ist es eben häufig so, dass sie die Dialogfähigkeit und die Bereitschaft, auf die andere Position einzugehen, eben besonders stark haben. Darum haben wir ja vorhin gesagt, ich habe das Gefühl, Frauen als Faktor ist sehr legitim, dass es auch eine Rolle spielt, das Geschlecht, das jemand hat. Und ich finde, die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, das ist für mich, das würde ich so sagen, es klingt weniger gut, als was der Gerry Pfister da mit Möglichkeitsfaktor bezeichnet hat.
Das ist natürlich wünschenswert, dass nach diesem Kriterium auch die Kandidaten ausgesucht werden. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, es spielen oft auch ja, menschliche Faktoren, ob man das jetzt Gemögigkeitsfaktor nennt oder nicht, in die Wahl hinein. Aber was sagt das eigentlich ja, über unsere Demokratie, aber auch unsere Regierung aus?
Ja, wenn man eben auch ein bisschen in Länder schaut, wo die Auswahl von diesen Kandidaturen eher von innen passieren vor den Wahlen. Und dann gibt es Spitzenkandidaturen, Kanzlerkandidaturen. Jetzt in Deutschland, wie man das jetzt gerade im Moment kann beobachten kann, läuft das nicht grundsätzlich anders ab. Es ist am Schluss ein menschliches Element und ein Kompetenzelement. Und das mixt sich immer neu zusammen. Und die politischen Opportunitäten ergeben sich oder ergeben sich nicht. Es ist halt eine urmenschliche Geschichte. Und es findet im Unterschied zu der Wirtschaft eben sehr stark in der Öffentlichkeit statt. Das macht es spannend, um darüber zu reden. Auch wenn jetzt im Fall von Schweiz das Volk gar nicht darf wählen, den Bundesrat. Aber es ist trotzdem halt hochspannend und das menschelt eben nicht nur in der Schweiz, wo vielleicht das Milizsystem sehr ausgeprägt ist und die Auswahl von Leuten, die gerade alle Kriterien erfüllen, so klein ist. Oder? Dann wird halt das Ganze sehr, sehr schnell zur Provinzpost.
Für mich spielt aber auch die ganze Diskussion in die gewisse Unzufriedenheit mit dem VBS. Man hat, glaube ich, vor allem auf der bürgerlichen Seite das Gefühl, es ist zu wenig erreicht worden, es würde mehr drin liegen. Es bräuchte jetzt jemanden, der ja das VBS auf Kurs bringt. Eben der Daniel Josic, der gerade Werner Salzmann zum Beispiel vorschlägt, der Christoph Brucher, der sich selber ins Gespräch bringt. Und man ist ja mittlerweile in den Medien, in den Interviews so weit, dass man davon redet, dass man den Sitz später ja der Mitte wieder zurückgeben können, wenn man eben das VBS mit jetzt zum Beispiel Werner Salzmann oder Christoph Blocher wieder auf Kurs gebracht hat. Ist das für dich einfach Show oder ist man wirklich so unzufrieden mit dieser Auswahl und wie es im VBS läuft, dass man tatsächlich noch auf so eine Idee kommt?
Ja, es ist einfach für mich auch permanenter Wahlkampf von dieser Supermediatisierung von diesen Bundesratswahlen. Ist es einfach ein Baustein mehr. Ich finde, der Zustand des VBS ist eine anspruchsvolle Geschichte. Und wenn man dort von diesen Projekten anschaut, die schief stehen, muss man sagen, ja, das sind typischerweise besonders anspruchsvolle Ideen, die man hat. Man hat vielleicht auch den Anspruch und den Wunsch, dass man schweizspezifisch gut taugliche Lösungen sucht. Für die Miliz vielleicht eine bessere Lösung oder für unseren vielleicht ein überlasteten Luftraum im zivilen Friedenszeiten. Das sind alles Sachen, die immer schon ein bisschen im VBS auch umgeistert sind. Beschaffung ist schon seit immer ein Riesenthema, weil sie einfach nach ganz anderen Kriterien läuft, viel weniger transparent ist als die klassischen Beschaffungen, die heute im hohen Maß transparent ablaufen. Das sind so Sachen, die im VBS immer schon sind gelaufen. Und das war ja lange eben auch in SVP-Händen. Und auch Leute wie der Guy Parmelin, die nicht lange sind, der geblieben. Man weiss, das ist mega anspruchsvoll. Ich würde sagen, es gibt eine relativ harte Phalanx von der Berufsoffizieren, die ein wichtiges Wort mitreden. Es gibt eine harte Phalanx von Top-Kader im Miliz, die als Zivilleute angestellt sind. Und dort so quasi eine politische Linie hineinzubringen, ist mega schwierig. Und die Bilanz von Viola Amherd wird im Moment ein bisschen schlecht geredet. Ich glaube, das ist auch die Taktik, weil jede Person, die neu gewählt wird, natürlich kann sagen, ja, ich komme jetzt aufräumen. Das ist ein bisschen einfacher als probieren, differenziert zu sein und zu sagen, wo hat sie Erfolg und wo hat sie Misserfolg oder wo hat sie noch Lücken in diesem Projekt. Da wäre ein bisschen Gelassenheit angezeigt, weil ich finde, ich finde es ein hochattraktives Departement im Moment. Man kann sehr viel probieren, neu zu bewegen und neu zu denken. Sicherheit im umfassenden Sinn bewegt die Leute auch stark. Und da kann man im Moment auch kann man viel verbessern, denke ich, in der Wahrnehmung auch, wie die Armee sich präsentiert oder das VBS sich präsentiert.
Aber jetzt im letzten Gespräch, das wir zusammen hatten bei den Nebelspalterinnen, das war gerade nach den nationalen Wahlen 2023. Und wenn man jetzt so ein bisschen anschaut, die Zukunft auch ja, von der Mitte-Partei, was das, wie hast du das schon wieder genannt? Ein Laientheater.
Genau.
Das Laientheater, um deine Wortwahl zu nehmen. Was hat das Laientheater jetzt ja, für die Auswirkungen kurzfristig, aber vielleicht auch längerfristig für die Partei?
Wir haben ja das Glück, also respektive die Wählerinnen und Wähler entscheiden, und wir haben das Glück, dass es nächsten Monat zwei interessante Wahlen für Mitte doch sehr relevante Wahlen gibt, im Wallis, im Solothurn, kantonale Wahlen. Ich rechne nicht mit riesigen Verschiebungen, intuitiv, und kantonale Wahlen auch nicht so wahnsinnig bewegen die Leute und mobilisieren. Das heisst, dass genau Leute, die vielleicht ein bisschen wechselhafter sind, ob sie mal die oder die Partei wählen, sind weniger vielleicht motiviert, das mal teilzunehmen. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf das. Also das Urteil muss nicht einfallen, das können die Leute direkt selber. Aber es ist so ein bisschen für jetzt mittelfristig und auch ein bisschen perspektivisch, ist es eine mega schwierige Zeit für die Mitte. Sie muss sich jetzt neu aufstellen mit der Führung. Sie muss eine neue Person können etablieren in diesem wahrscheinlich VBS Irrtum vorbehalten. Und dann geht es darum, den Kurs von mir aus gesehen beizubehalten. Es ist extrem schwierig, zurückzurudern. Darum sind die alten Geschichten aufzuwärmen, ob C jetzt richtig war oder ob Mitte der richtige Name ist oder so. Das kann man wirklich jetzt mal gesorgt geben.
Aber deine Analyse dazu würde mich schon noch wundern. Oder? Du hast ja im Podcast gesagt, oder? Die Mitte war Gewinnerin von den letzten Wahlen. Man hat das Rebranding gemacht, man hat das C aus dem Namen rausgenommen. Würdest du sagen, dass der Erfolg von der Mitte auch grossteils dem Rebranding zugeschrieben ist? Oder ist es vielleicht eben doch der Gerhard Pfister gewesen, der dem, von mir aus gesehen, zahnlosen Namen, die Mitte, ein Profil gibt? Und dass das vielleicht eine Herausforderung wird, auch für seinen Nachfolger, das Profil zu schärfen und wirklich zu sagen, für was man steht?
es geht sicher darum, wir haben ja da dürfen Studien für die Mitte machen, es geht sicher darum, die Mitte emotional aufzuladen. Weil im ersten Mal ist die Aufmerksamkeit gross. Was ist jetzt das und was ist das für ein Angebot? Und für einen gewissen Teil der Wählerschaft ist Mitte schon noch relativ attraktiv gewesen. Vor allem das C ist für gewisse einfach auch abschreckend gewesen. Mhm. Und jetzt hat man mal das Ding vom Tisch. Man hat vor allem der, wo BDP auch noch einigermaßen stark war, hat man können zeigen, dass neue Angebot funktioniert auch in reformierten Gebieten. Das ist eigentlich die Bilanz. In den Kantonen ist neue Bindung nicht so gelungen. Also man hat in den Kantonen nicht so zugelegt, wie man vielleicht geträumt hat in den letzten 4 Jahren. Und man hat auch nur beschränkt wirklich neue Einbindungen geschafft. Das heisst, die Leute, wirklich die das Angebot besonders attraktiv und neu attraktiv gefunden haben. Und für das zu schaffen, braucht es noch einen weiten Weg. Es ist mit dem Mitte-Namen, das muss man füllen. Mhm. Das ist Namen sind auch in FDP, das ist für die Leute auch nicht einfach klar, was das ist, dahinter. Aber wenn man so ein bisschen spürt, was das ist und das Gesicht dieser Partei gibt und mit Themen noch mehr anfühlt, wie sie bei Gesundheit zum Beispiel ein bisschen geschafft haben, wenn man andere Persönlichkeiten und eben insbesondere Frauen auch wieder vorbringt, dann haben sie die Chance. Was die FDP von mir aus gesehen viel weniger gut schafft, ist eben wirklich jüngere, talentierte Frauen als Kandidatur aufzubauen. Also bei den Leuten, die von hinten nachziehen, habe ich das Gefühl, hat Mitte gar kein Frauenproblem. Sie hat das nur für Kandidaturen für das Topamt halt ein riesen Problem aufgezeigt. Aber im Kern, denke ich, ist die Chance für die Partei immer noch da. Aber im Moment ist natürlich der Vorstand unter dem riesigen Eindruck von dem Problem, von dem Laientheater, wie ich es genannt habe, ist es natürlich extrem schwierig, da wieder rauszukommen. Aber ich traue es der Partei zu. Jetzt haben wir über all die Rückzüge und so gerechnet. Wir darf auch darauf hinweisen, dass es durchaus so weit kann sein im 2027, dass ein zweiter Sitz einfach legitimerweise gefordert wird. Und dann könnte plötzlich jemand sagen, ja, jetzt ist die Familie so aufgestellt, dass es für mich wieder stimmt. Und dass man vielleicht eine Mitte-Links-Kandidatur auch präsentiert wird. Das wäre ja das neue Profil, dass man nicht nur Mitte-Rechts oder ein bisschen konservativere, finanzpolitisch sehr restriktive Leute oder Bauern Verbandspräsidenten präsentiert, Männer präsentiert, dann könnte plötzlich in 2-3 Jahren die Situation ganz anders stehen und dann ist plötzlich dort die FDP defensive, wenn es um die Verteidigung von einem zweiten Sitz geht. Also der kann es schon noch Potenzial, das ich noch sehe, aber der Vorstand ist nach meinem Verständnis im Moment nicht gut und es wird dann auch eben sich zeigen, wie in den Kantonen die Leute, die immer wieder wählen, auch reagieren. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Du hast mir jetzt noch meine Frage vorweggenommen, nämlich eben, ob ein zweiter Bundesratssitz überhaupt noch in Aussicht ist für die Mitte, also nach dieser Ersatzwahl. Deine Antwort ist klar, ja, das ist immer noch möglich. Aber das, was jetzt uns alle interessiert, und darum haben wir dich auch ein bisschen eingeladen. Lukas, wer wird am 12. März gewählt? Wer wird der neue Bundesrat von der Mitte?
Also,
du kannst nur mal falsch antworten.
Aber wir haben jetzt hier zwei schon Mitte-Rechts-konservativ geprägte Kandidaturen. Für die Linke ist das nicht eine attraktive Auswahl. Und wir wissen, dass im Bundesrat immer wieder kolportiert wird, dass ein Powerplay von den beiden FDP- und SVP-Bundesrätinnen gemacht wird gegen die drei anderen. Und wenn man natürlich da sich wirklich ernsthaft dagegen wehren will, dann muss man zum Beispiel eine zweite Mitte-Kandidatur nachher wählen, nach der nächsten Wahl, je nach Resultat natürlich. Und darum ist jetzt das Resultat, das ich jetzt da irgendwie kann, ein bisschen spekulieren kann, ist für mich eben gar nicht so das Spannendste. Aber es ist so, dass eben Expertinnen und Experten sagen, eher ein bisschen mehr Markus Ritter, einfach weil man ihn kennt, würde ich jetzt mal sagen. Er hat zwar extrem Ecke und Kante und ist von linker Seite nicht gut anerkannt. Martin Pfister ist auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass er Mitte-Links jetzt wahnsinnig viel Strick zerrissen hat, aber er hat dort eine gewisse Tragfähigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man nach ein paar Wahlgängen sich auf irgendwie 2-1 gegen 1 kommt, dann denke ich, kommen viele Stimmen von dort für Martin Pfister. Und dann kommt es darauf an, was bei der FDP und vielleicht noch Teilen, die ein bisschen regional überlegen von der SVP ist. Und darum sage ich, wenn ich müsste die Münze werfen müsste, dann würde ich eher auf Martin Pfister wetten im Moment, aber das ist Spekulation.
Gut, wenn ihr wollt wissen, wie es weitergeht, dann ist es wie bei Netflix. Staffel 2 erscheint am 12. März. Das war es mit Nebelspalterinnen. Herzlichen Dank dir, Lukas Golder, für deine Einschätzungen. Und wir hören uns nächstes Dienstag wieder am 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.